Werbung.
Okay, ich und mein Partner, wir sind im Urlaub echt zwei verschiedene Menschen. Ich tanke Ruhe, er sammelt Erlebnisse. Auf AIDA müssen wir uns nicht entscheiden. Wir genießen Momente zusammen. Landgang, Sonnenuntergang, Dinnerdate. Und wenn einer zwischendurch Ruhe braucht und der andere noch was erleben will, ja auch perfekt. Alles ist da. Wir bleiben nah und haben danach wieder Zeit für uns. Mehr Infos im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor. Heute leider nicht mit Christian, sondern nur mit mir. Also natürlich nicht nur mit mir. Deshalb sage ich schon mal Hallo an Niklas Höhne, der heute mit mir spricht.
Hallo.
Wir melden uns nämlich direkt aus Brasilien, wo ich zurzeit die Klimakonferenz covere, also von vor Ort berichte, mir anschaue, was so läuft und was im Verborgenen verhandelt wird. Und bevor jetzt wieder alle abschalten, keine Sorge, wir sprechen nicht nur über Klima und die Verhandlungen, sondern vor allem über Geopolitik. Warum stehen die Chinesen hier mit einem riesigen, stark besuchten Stand direkt gegenüber vom deutschen Pavillon, werben für saubere Luft? Wie verhalten sich die Saudis und Russland und welche Rolle spielen eigentlich die Notes von Bill Gates? Hier bei den Verhandlungen geht es nämlich längst nicht nur um Temperaturziele, sondern vor allem um Macht, Allianzen, neue und alte Bündnisse. Und nicht zu unterschätzen, Lobbyisten aus allen Industrien und aus aller Welt sind hier präsent, genauso wie Aktivisten und viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Umso mehr freue ich mich, die spannende Konferenz und das große Thema Geopolitik hier mit Niklas Höhne besprechen zu können. Er ist Mitgründer des New Climate Instituts, hat eine Professur für Minderung von Treibhausgasemissionen an der Universität Wageningen und hat an diversen IPCC-Berichten mitgearbeitet. Also ein echter COP-Veteran. Herzlich willkommen im Klimalabor.
Hallo nochmal.
Genau, nochmal. Dann fangen wir gleich an, Herr Höhne, vielleicht vorab. Ist hier im Moment wird ganz viel hier darüber diskutiert, was der Kanzler gesagt hat. Also der Kanzler hat total viel Aufmerksamkeit, gerade vor allem in den brasilianischen Medien, weil er nämlich behauptet hat, er hätte mal in die Runde gefragt, ob eigentlich jemand in Brasilien bleiben möchte von den Journalisten und niemand habe die Hand gehoben. Damit wollte er sagen, Deutschland ist so ein schönes Land, daraus sollten wir uns mal besinnen. Und jetzt sind natürlich die Brasilianer ordentlich beleidigt und empfinden das als Affront. Wie sehen Sie das? Würden Sie gerne hier bleiben?
Also taktisch war das natürlich sehr unklug, was der Bundeskanzler da gemacht hat. Ich finde es ehrlich gesagt sehr gut, dass die Konferenz hier ist, auch wenn es logistisch sehr, sehr schwierig ist. Aber ich glaube, die gesamte Konferenz und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich den Regenwald angeguckt am Wochenende. Und das ist wirklich man hat da eine ganz andere Beziehung zu. Und auch, es ist einfach etwas anderes, als wenn man nur darüber hört, als wenn man es dann einmal gesehen hat. Und das war, glaube ich, der Hintergrund, weswegen man entschieden hat, dass die Konferenz hier ist. Und ich finde es im Endeffekt, glaube ich, doch eine gute Entscheidung.
Und natürlich gibt es irgendwie einen Punkt, den der Kanzler wahrscheinlich machen will. Die Infrastruktur hier ist nicht auf dem Niveau, wie wir sie in Deutschland haben. Und trotzdem fällt es mir natürlich wirklich schwer, das zu ertragen, weil Brasilien ein wunderschönes Land ist. Die Menschen sind toll, das Essen ist großartig, schönes Wetter hat man auch. Glauben Sie, er kann mit so einer Aussage auch wirklich was kaputt machen? Schadet das dem Ansehen Deutschlands bei einer solchen Konferenz?
Ja, ich finde es super schade, weil die ganze Gastfreundschaft hier ist unglaublich. Es ist wirklich sehr schön, wir werden super aufgenommen. Und ja, hier funktioniert nicht alles immer, aber ich glaube, wir in Deutschland haben echt ein sehr verzerrtes Bild, denn ich glaube, im Großteil der Welt funktioniert nicht immer alles genau. Und genau das auch mitzubekommen, ist eigentlich Teil dessen, um zu verstehen, wie es der Welt insgesamt geht. Und das war diplomatisch extrem ungeschickt und hier mit einer Dampfwalze durch die Gegend zu fahren, das war wirklich nicht gut. Nee, das da ist es klar, dass man da wenig Vertrauen bekommt, wenn man solche Aussagen macht.
Allerdings, dann gehen wir mal rein in die Verhandlungen. Wir kommen gerade von einer Pressekonferenz, bei der ich habe eben 23 Minister und Ministerinnen gezählt aus 23 verschiedenen Ländern. Deutschland war eben auch dabei mit Carsten Schneider, dem SPD-Umweltminister. Und die haben sich jetzt zusammengetan und wollen zusammen dafür werben, dass man wirklich von fossilen Energien wegkommt. Und ich habe ja schon angekündigt, wir wollen hier über neue Bündnisse, über Machtallianzen sprechen. Wie haben Sie das eben wahrgenommen und was heißt das?
Also das war schon ein starkes Statement. Vielleicht ein Schritt zurück. Weswegen ist das so wichtig? Also wir haben ja im Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen, alle Länder zusammen, dass wir eben den Klimawandel unter 1,5 Grad halten wollen. Und dazu müssen wir raus aus Kohle, Öl und Gas. Das war damals schon klar, vor 10 Jahren. Aber es steht da nicht so explizit drin. Deswegen hat man das später dann vor 2 Jahren genauer spezifiziert, dass man eben weg will von Kohle, Öl und Gas. Und seitdem hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Kohle, Öl und Gas-Lobby dagegen hält. Also die hat verstanden irgendwie, dass es eng wird und versucht, ja, zu sagen, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, das zu tun. Und deswegen ist es hier so wichtig, ein ja klares Signal zu setzen und nochmal klar zu sagen, hey, das ist es aber nötig. Ja, denn solange wir Kohle, Öl und Gas verbrennen, wird die globale Temperatur ansteigen. Ja, also CO2 bleibt sehr lange in der Atmosphäre und erst wenn wir bei null Kohle, Öl und Gas sind, dann hört die globale Temperatur auf zu steigen und damit hören auch die Schäden auf zu steigen. Aber bis dahin steigen sie eben und deswegen ist ja 100% klar, dass wir da raus müssen. Und hier haben jetzt eben eine Runde von Ministerinnen und Ministern klar gesagt, dass sie einen Fahrplan wollen, wie wir daraus aussteigen. Und das hat mich positiv überrascht. Damit hatte ich gar nicht gerechnet am Anfang der Konferenz.
Kann man da jetzt schon von neuen Bündnissen sprechen? Weil das sind ja Länder, die sich da zusammentun, große Länder. Da waren jetzt eben Kolumbien dabei, Deutschland, auch kleinere Länder wie die Marshall Islands. Aber insgesamt dann eben ist das eine große Vereinigung, viele EU-Länder. Was heißt das? Sieht man hier sozusagen neue Machtbündnisse am Werk?
Ja, die Welt verändert sich ja gerade. Ne? Also USA hat die Weltbühne verlassen quasi als verlässlicher Partner. Und dann gibt es jetzt andere, die diese Lücke füllen. Und insofern ja, ist alles so ein bisschen durcheinander und man muss neue Bündnisse finden. Und ein wirklich logisches Bündnis ist ja die Länder, die abhängig sind vom Import von fossilen Energien. Ja, also wir in Europa geben 380 Milliarden Euro im Jahr aus für den Import von fossilen Energien. 380 Milliarden im Jahr. Das ist Wahnsinn. Geld ist weg. Und wenn man das Geld zu Hause investieren würde in erneuerbare Energien, dann hätte man da sehr viel mehr Wertschöpfung zu Hause und man hätte die Energien eben zu Hause. Wir sind außerdem total abhängig und erpressbar, weil wir fossile Energien importieren. Und genau dieses Problem haben viele andere Länder auch. Und genau die haben sich eben jetzt zusammengetan und haben gesagt, ja, da müssen wir doch jetzt eigentlich was gegen machen. Uns nicht erpressbar halten und zu gucken, ob man hier eine neue Allianz finden kann von denen, die abhängig sind vom Import von fossilen Energien. Heute waren auch noch welche dabei, Länder die wie Kolumbien, die fossile Energien produzieren und auch exportieren.
Viel Kohle.
Genau, Kolumbien hat aber ein Alleinstellungsmerkmal. Kolumbien hat gesagt, wir wollen aussteigen, komplett. Und gehört zu den wenigen Ländern, die sehr viel Ressourcen haben, aber trotzdem sagen, wir wollen raus, weil sie es eben verstanden haben, dass das langfristig nicht funktioniert. Und insofern ist es sehr interessant, diese Koalition zu sehen von denjenigen, die abhängig sind von Importen, aber auch die Produktionsländer, die raus wollen daraus. Und dann müssen sich die Länder gegenseitig helfen. Sehr interessant ist, dass Kolumbien, sobald Kolumbien gesagt hat, wir steigen aus der Öl- und Gas- und Kohleförderung, sind deren Credit Ratings schlechter geworden. Also die Ratingagenturen haben gesagt, oh, dann ist das vielleicht schwierig mit der ökonomischen Entwicklung. Und deswegen leidet jetzt Kolumbien darunter, dass sie für ihre Kredite mehr Zinsen zahlen müssen. Und das ist ja komplett kontraproduktiv. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Deswegen müssen sich hier die Länder helfen, dass ein Land wie Kolumbien, das eigentlich das Richtige macht, nicht bestraft wird vom Finanzmarkt, der gerade auf andere Dinge guckt.
Das ist wirklich interessant, weil das so ein bisschen gegen die sonstige Erzählung geht, die ja eigentlich lautet, es ist ökonomisch inzwischen für viele Länder einfach sinnvoller, auf erneuerbare Energien zu setzen. Gerade eben in einigen Schwellen- und Entwicklungsländern, in einigen afrikanischen Ländern, die im Prinzip die komplette fossile Entwicklung am liebsten überspringen würden und das auch teilweise schon tun. Da gibt's Verbrennerverbote, bevor da überhaupt genug Autos sozusagen auf der Straße waren. Kann man das so sagen, dass inzwischen die Klimaallianz eben nicht mehr von Europa angeführt wird oder die besonders ambitionierte Klimaallianz, sondern von eigentlich ärmeren Schwellenländern?
Also es lohnt sich derzeit immer, Klimaschutz zu betreiben für Länder, die eben fossile Energien importieren müssen. Ja, also Äthiopien ist das Beispiel, das hat gesagt, wir importieren keine Verbrenner mehr, denn wenn die Verbrenner da sind, dann müssen wir auch Benzin importieren, das ist super teuer und dann nehmen wir doch lieber Elektroautos, weil es sehr, sehr viel Wasserkraft gibt in Äthiopien und das ist ökonomisch insgesamt als System viel, viel günstiger und deswegen machen die das. Also das ist der Fall. In vielen Fällen ist es einfach günstiger, mit erneuerbaren Energien und Elektromobilität zu agieren. Es gibt aber Länder, die verdienen derzeit sehr viel Geld mit den fossilen Energien, weil sie noch Vorkommen haben. Oder sie haben Vorkommen und wollen die vielleicht noch erschließen. Das ist ein bisschen schwieriger. Da müsste man eigentlich auch sagen, langfristig ist es besser für die gesamte Ökonomie von einem Land, wenn es das nicht tut, wenn es die Fossilen im Boden lässt und sich andere Wirtschaftszweige sucht, für die Gesamtökonomie. Aber gewisse Einzelne und wenige profitieren doch sehr davon, wenn die fossilen Energien ausgebaut werden. Und deswegen fallen oft die Entscheidungen dafür, dass man das trotzdem macht. Aber da gewinnen eben nur einige und viele verlieren. Und bei dem Pfad in Richtung Erneuerbare und Energieeffizienz gewinnen viele. Und da ist meine Hoffnung, dass die Staaten so stabil sind, dass sie die richtigen Entscheidungen fällen.
Jetzt würde es mir aber allerdings schwerfallen, Saudi-Arabien jetzt mit diesem Argument davon zu überzeugen, sich hier für weniger fossile Energien einzusetzen. Ich war eben kurz nochmal an dem großen Pavillon von Saudi-Arabien. Ich hatte jetzt China vorhin schon erwähnt, aber Saudi-Arabien hat auch einen riesigen, supermodernen Hightech-Pavillon hier aufgebaut, verteilt Tee und präsentiert sich als die neue Quelle der erneuerbaren Energien und einer zirkulären CO2-Energiesystem. Also sie wollen dann irgendwie CO2 immer recyceln und wiederverwenden. Wie treten die hier auf und kann man die irgendwie davon überzeugen? Weil im Endeffekt geht es ja hier immer um Einstimmigkeit und am Ende muss man doch immer damit rechnen, dass sie das blockieren. Also da können jetzt, kann Kolumbien noch so heroisch auftreten. Wie kann man Saudi-Arabien überzeugen?
Ja, also es gibt so zwei Allianzen. Es gibt die Allianz der Länder, die abhängig sind vom Import von fossilen Energien. Aber dann gibt es eben auch die Allianz der Länder, die fossile Energien exportieren und davon zurzeit noch sehr, sehr gut leben. Ja, also das ist die reichste Industrie überhaupt. Ne? Es gibt da Rechnungen, die sagt, dass diese Gesamtindustrie weltweit 3 Milliarden Euro Gewinn am Tag macht. Ja, 3 Milliarden am Tag. Also für die ist es extrem wichtig, dass es hier besonders langsam vorangeht. Das lohnt sich einfach aus deren Gesichtspunkt. Und so verhält sich auch Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat in der Vergangenheit immer zu denen gehört, die diesen Prozess blockiert haben, weil es ja hier auf Einstimmigkeit beruht. Wenn nur ein einziges Land dagegen ist, dann passiert hier gar nichts. Und da hat sich Saudi-Arabien oft hervorgetan. Und Saudi-Arabien hat auch oft ja vorgegeben, etwas zu tun. Zum Beispiel haben sie sich ein Ziel gesetzt, 50% Erneuerbare zu erreichen bis zu 2030 und sich auch zu diversifizieren. Das ist groß gefeiert worden, als sie das gesagt haben. Aber bisher ist leider überhaupt gar nichts passiert. Die Erneuerbaren sind bei 2% derzeit. Und bis 50 kommt man da ganz bestimmt nicht in den nächsten 5 Jahren bis 2030. Also da ist viel heiße Luft dabei. Und aus meiner Sicht möchte Saudi-Arabien auch weiterhin das fossile Geschäftsmodell noch so lange wie möglich weiterführen, um davon zu profitieren. Das ist leider sehr schwierig hier auch bei den internationalen Verhandlungen, aber so ist es leider.
Jetzt haben Sie sich 2023 bei der Klimakonferenz in Dubai, also ausgerichtet von den Vereinigten Arabischen Emiraten, tatsächlich dazu durchgerungen, einen Satz mitzutragen, der hieß Transitioning away from fossil fuels, also irgendwie wegtransformieren von den fossilen Industrien. Ist das etwas, wo man sie drauf festnageln kann? Funktioniert das? Also wenn Sie jetzt sagen, es hat sich seitdem gar nichts getan in Saudi-Arabien, 2% ist natürlich nichts. Ist auch spannend, weil die sich hier natürlich sehr so präsentieren und groß ihre Solarpaneele und Projekte hier auf ihrem Pavillon präsentieren. Das sieht eigentlich alles ganz toll aus und man kann sich das ja auch gut vorstellen, da in die Wüste tolle grüne Energien zu stellen.
Ja, das war schon sehr spannend, dass vor 2 Jahren es diese Entscheidung gab und dass Saudi-Arabien da auch zugestimmt hat, eben dieses Transformieren weg von fossilen Energien, weil vorher in den Verhandlungstexten nie das Wort fossile Energie überhaupt vorkam. Ja, das haben sie immer bewusst vermieden und da kam das eben zum ersten Mal und das war, glaube ich, nur möglich, weil es eben die Vereinigten Arabischen Emirate waren, die damals die Konferenz geleitet haben und die unbedingt einen Erfolg haben wollten und die sozusagen auf ihre Nachbarn Saudi-Arabien eingewirkt haben, damit sie zustimmen. Also das zeigt so ein bisschen, bei diesen internationalen Verhandlungen funktioniert es nur, wenn der Druck enorm hoch ist, dass man hier eine Entscheidung fällt. Und das müssen wir jetzt eben rausfinden, was jetzt hier bei der Konferenz passiert. Die brasilianische Regierung ist sehr, sehr engagiert und möchte unbedingt etwas erreichen, kann so ein bisschen Vermittler spielen, weil auch Brasilien ist, glaube ich, neuntgrößter fossiler Energienproduzent. Also
und
ist
hat
jetzt gar
gerade
nicht klein.
Neue Ölbohrungen genehmigt.
Genau, also. Es passt alles nicht so ganz zusammen, hat neue Ölbohrungen genehmigt, ist zurzeit ganz gut beim Verhindern von Abholzung vom Regenwald. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber jedenfalls sitzt so ein bisschen dazwischen und kann deswegen gut vermitteln. Und die Frage ist für mich, wie viel Druck kann jetzt hier aufgebaut werden, damit tatsächlich auch die Länder, die gar nicht zufrieden sind mit so einer Entscheidung, dem auch zustimmen. Das müssen wir jetzt noch sehen.
Anders als die USA sind Länder wie Saudi-Arabien, aber auch Russland, auch ein wichtiger großer fossiler Exporteur, die sich sonst auch nicht so sehr an multilateralen Entscheidungsprozessen konstruktiv beteiligen. Jetzt habe ich es mal ganz diplomatisch ausgedrückt. Die sind nicht ausgetreten aus dieser Rahmenkonvention. Die sind auch hier vor Ort mit einer offiziellen Delegation. Im Kontrast eben zu den USA. Wie nehmen Sie das wahr? Wie aktiv beeinflussen die die Verhandlungen? Welche Rolle spielen diese Länder hier? Schauen wir mal im Einzelnen vielleicht auf Russland.
Ja, Russland ist schon ein bisschen im Hintergrund. Also wenn man sich die Klimapolitik anguckt, dann ist das ein Totalausfall. Also Russland, die ganze Ökonomie basiert darauf, auf dem Produzieren von fossilen Energien. Ohne das wäre Russland schon längst zusammengebrochen. Und Russland hat zwar ein Ziel vorgelegt, also versucht irgendwie zu zeigen, dass man dabei ist, aber das Ziel ist wirkungslos. Und Russland hat auch ein Ziel für erneuerbare Energien. Und das ist 3% bis zum Jahr 2043. 3%. Ja, wir haben in Deutschland 60% erneuerbare Energien im Strombereich. Also das ist wirklich nichts. Aber das merkt man schon, ne? Das ist so eine lächerliche Zahl, dass man hier gar nicht erst versucht, seriös rüberzukommen. Aber man ist trotzdem dabei, um eben den Schein zu wahren, dass da hier irgendwas passiert. Wie sehr Russland stört im Prozess, kann ich nicht sagen, weil ich nicht wirklich im Raum sitze. Aber was schon klar ist, dass die ölproduzierenden Staaten, also im Mittleren Osten, die eben ja einfach sehr deutlich den Prozess verlangsamen und versuchen hier ein bisschen zu stören. Und wie gesagt, auch da ist eben die Frage, wer kann wen da im Schach halten. In der Vergangenheit war es oft so, es ist interessant, die USA waren auch nicht immer die schnellsten, aber sie waren wenigstens am Prozess interessiert und wollten, dass es vorangeht und konnten dann einige Störer manchmal im Zaum halten. Also wenn Saudi-Arabien nicht ganz so gut drauf war sozusagen, dann konnte die USA kommen und sagen, jetzt machen wir das aber mal trotzdem. Ja, das war schon möglich. Aber jetzt ist die USA nicht dabei. Jetzt muss irgendjemand anders die im Zaum halten und dann, das muss ich erst noch zeigen, wie das funktioniert.
Und kann Brasilien so eine Rolle einnehmen? Also die würden das ja gerne, sind unglaublich stark. Klar, sie sind auch der Gastgeber, aber sie sind unglaublich stark hier repräsentiert. Ich habe mal mir die Liste, die Carbon Brief veröffentlicht, anhand der Anmeldezahlen. Also das ist so akkurat wie irgendwie möglich. Brasilien ist hier mit etwa 3.800 Delegierten vor Ort. Danach kommt China mit 790 in etwa. Dann auch Nigeria schon ziemlich direkt, 750. Und Deutschland ist eher so im mittleren Bereich, um die 400 Delegierte. Was heißt das für diese Verhandlungsdynamiken, wie stark man hier ist? Und kann Brasilien dann allein durch diese schiere Menge an Delegierten und natürlich auch, weil es ein durchaus machtvolles Land ist, solche Rollen übernehmen, in solche Lücken reingehen?
Ja, es hängt nicht unbedingt an der Zahl der Delegierten, sondern eher an dem Entscheidungswillen und dem Verhandlungsgeschick der Präsidentschaft. Und das ist dann meistens nur sehr wenige handelnde Personen. Ja? Also sind in dem Fall hier der Präsident der Konferenz, die Umweltministerin und der Ministerpräsident Lula selbst. Die haben das jetzt in der Hand und die müssen das vorantreiben. Und die sind sehr engagiert dabei, muss man wirklich sagen, wirklich toll. Und da muss man gucken, was am Ende rauskommt. Das kann heute leider keiner vorhersagen.
Ich muss mich da einmal gerade korrigieren. Deutschland hatte nämlich seine Zahl der Delegierten stark reduziert. Das hatte ich noch im Hinterkopf, sind jetzt nur noch so 250. Es waren aber zuletzt immer mal ganz schön viele. Aber vielleicht können Sie uns trotzdem, weil Sie schon so viele Klimakonferenzen begleitet haben und wenn man dann auch hört, okay, Brasilien, China, Nigeria, Indonesien, das sind so die Länder, die am meisten Leute einfach hier schicken, also schiere Manpower. Was heißt das? Also wie wichtig ist das, hier in allen Räumen vertreten zu sein? Was heißt das so für die Geopolitik, je nachdem, wie man sich hier zeigt?
Ja, hier passieren ja verschiedene Dinge. Das eine sind die offiziellen Verhandlungen. Ich glaube, die wenigsten der Delegierten sind wirklich tatsächlich beteiligt an den offiziellen Verhandlungen. Und viele andere sind hier, weil das quasi wie eine große Messe ist. Man trifft sich mit allen, die irgendwas mit Klima zu tun haben. Da sind Parlamentarier dabei, die nicht wirklich an den Verhandlungen teilnehmen, aber versuchen irgendwie hier diesen Prozess zu verstehen. Da sind Abgeordnete oder Vertreter von Städten und Regionen dabei, die auch nicht an den offiziellen Verhandlungen teilnehmen, sondern hier sind, um Gespräche zu führen. Da sind auch Industrievertreter dabei, oft in den Delegationen von einzelnen Ländern, die auch versuchen, Geschäfte zu machen, was ich nicht richtig finde. Dafür ist der Ort nicht da. Das sollte so nicht sein, aber auch das passiert. Und insofern, ja, passiert ja einfach sehr viel. Das ist mehr als nur Klimaverhandlungen. Das ist wie eine riesige Messe für Klimaschutz.
Und welche Trends sehen Sie da? Also welche Länder tun sich zusammen, wo man vielleicht nicht damit gerechnet hätte? Wie kann man hier, also ich empfinde das auch immer als eine Art Spiegelbild der Weltpolitik. Also hier ist alles auf engstem Raum. Man begegnet wirklich allen Nationen, also fast allen, 194 sind jetzt hier dabei, je nach Zählung. Wie zeigt sich hier eben, was gerade weltweit passiert? Also wir sehen ja eine riesige Veränderung dadurch, dass die USA sich so ein bisschen als Hüter all dieser Institutionen und dieser regelbasierten Ordnung zurückziehen und raushalten. Und jetzt so ein bisschen die Frage ist für den Rest, bleiben wir bei den vereinbarten Regeln oder nicht? Und wer tut sich jetzt mit wem zusammen?
Also bisher ist es ja so, dass alle anderen Länder außer der USA dabei bleiben und deswegen und dadurch eben zeigen, dass sie an das regelbasierte Miteinander glauben. Das ist, finde ich, schon mal sehr wichtig und sehr gut. Ja, also es ist ein Land, das rausging und die anderen sind alle dabei.
Und Argentinien steht, glaube ich, so ein bisschen auf
ja,
der Kippe.
Ja, die hatten das mal angekündigt, aber raus
aber
sind sie noch
sind
nicht.
Dann
also
gekommen.
Ne, genau, sie sind da und sie sind dabei und ausgestiegen sind sie nicht. Also das muss ich dann noch zeigen, weil Argentinien ja auch profitieren kann von diesem Prozess. Ja, also die könnten ja finanzielle Mittel bekommen. Deswegen wäre es rational eine schlechte Idee, rauszugehen. Aber gut. Viele Entscheidungen werden zurzeit ja nicht unbedingt rational gefällt.
Das stimmt.
Aber egal. Ein Player, der sehr rational ist, ist China. China ist der größte Emittent. Und ist sozusagen das Powerhouse der Energiewende. Alles, was wir für die Energiewende brauchen, kommt aus China. Das ist 80% aller Solarmodule werden in China produziert. 60% der Windkraftanlagen, 75% der Elektroautos kommen aus China. Batterien, Elektrolyseure. China macht 10% des Bruttoinlandsprodukts mit grünen Produkten. Also das ist für China extrem wichtig. Und weil alle so ein bisschen schwächeln gerade bei Klimaschutz und Schwierigkeiten haben, sich wirklich klar zu bekennen, kann sich China sehr locker zurücklehnen und dem Ganzen so ein bisschen zuschauen und gucken, wer sich ihnen anschließt sozusagen. Also das finde ich eine sehr interessante Dynamik. China ist dabei und profitiert davon, zeigt sich hier konstruktiv. Das ist sehr gut. Und da müssen wir jetzt mal sehen. In Europa sind wir so ein bisschen zerstritten. Ja, das ist immer das Problem von Europa oder ist eigentlich auch schön. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir sehr unterschiedlich sind in Europa mit den verschiedenen Ländern. Aber das heißt, wir sprechen nicht immer in einer Stimme und wir sprechen nicht immer mit einer Stimme. Und das ist hier in diesem Prozess schwierig, weil man muss ja klar Führung zeigen und da tut sich die EU immer ein bisschen schwer.
Inwiefern zeigt sich China Ihrer Meinung nach hier konstruktiv? Denn in den vergangenen Jahren haben wir auch immer wieder beobachtet, dass China zwar das alles so ein bisschen beobachtet, wie Sie sagen, sich zurücklehnt, aber dann eigentlich auch nie bereit ist, wirklich etwas zu geben. Also das ist einer der großen Streitpunkte zwischen den alten Industrieländern, sage ich jetzt mal hier in Anführungsstrichen, also früher eben noch die USA, ansonsten vor allem Europa, die eben sagen, ja gut, klar, wir sehen das ein, wir sind schuld an der Klimakrise, wie sie heute ist und wir zahlen was in den Topf, aber ehrlich gesagt sehen wir es nicht ein, an China Gelder zu bezahlen für mehr Klimaschutz und das ist ja auch durchaus nachvollziehbar und das hat China aber immer wieder blockiert, hat sich weiter zu den Entwicklungsländern gezählt, so wie das eben Anfang der 90er Jahre mal war, als das entschieden wurde. Hat China da wirklich seine Position verändert, kann man von China erwarten, also um es mal konkret zu machen, ein großer Wunsch war ja, dass sie sich auch beteiligen an einen neuen Waldschutzfonds, den der Präsident Brasiliens, Lula, hier eingeführt hat. Haben sie aber bisher nicht. Sie haben immer so gesagt, ja, vielleicht und so, aber im Endeffekt legen sie kein Geld auf den Tisch. Also inwiefern würden Sie sagen, beteiligen die sich hier konstruktiv?
In der Vergangenheit hat China ja schon andere Länder unterstützt bei der klimafreundlichen Entwicklung. Das sind ungefähr 3 Milliarden im Jahr, zahlt China schon an andere Länder, auch im Rahmen der Seidenstraße und so weiter. Ja, also da gibt es schon internationale Klimafinanzierung sozusagen. China nennt die aber so nicht. Aber in Wirklichkeit passiert das schon. Und letztes Jahr war es eben so, dass China da tatsächlich auch gesagt hat, okay, wir tun das, wir machen das freiwillig. Das hat nichts zu tun mit unseren Verpflichtungen oder so. Wir machen das komplett freiwillig. Also das habe ich letztes Jahr schon als Entgegenkommen gesehen. Und der nächste Schritt wäre jetzt in der Tat, wenn es verschiedene Fonds gibt, dass China dort offiziell einzahlt. Das hat eben China noch nicht gemacht. Aber da bin ich ehrlich gesagt sicher, dass das in der Zukunft kommen wird. Also da ist ein, ja, schon etwas Bewegung drin in der Position von China.
Und können wir da vielleicht auch was von den Chinesen lernen? Oder andersrum gefragt, sind sie einfach cleverer, so wie sie eben Klimafinanzierung framen, weil sie das ja ganz klar als ökonomisches Modell, lohnt sich halt, Seidenstraße, Sie haben es gerade erwähnt, es lohnt sich ja auch für die Chinesen, wenn sie sagen, wir geben euch günstige Kredite, damit ihr unsere Solarpaneele kaufen könnt. Das sind ja solche Modelle, die dann funktionieren könnten. Sollten wir uns davon was abschauen?
Ja, China macht halt nichts aus Zufall, sondern das ist alles sehr strategisch und mit langem Atem geplant. Und das ist eben etwas, was in einer Autokratie möglich ist, dass man eben langfristig Programme aufsetzt und die dann auch wirklich mit allen Konsequenzen durchzieht. Und da ist es in Europa mit den Demokratien etwas anders. Wir sind kurzfristig getrieben, wir sind nicht so geeint und haben in Europa und auch in Deutschland nicht so die klare langfristige Vision, um dann eben Dinge langfristig auch wirklich gut zu machen. Das ist sehr oft kurzfristig getrieben und das finde ich sehr schade. Also es ist ja jetzt die Diskussion in Deutschland und Europa, sollen wir mehr oder weniger Klimaschutz machen? Und dann ist das Argument immer, ja, weniger ist vielleicht besser gerade, weil das der Wirtschaft so schlecht geht. Aber das ist ja super kurzfristig gedacht. Ja, wenn ich das mache, dann bestrafe ich die Vorreiter, die auf die Zukunft gesetzt haben. Und ich belohne diejenigen, die sich zurückgelehnt haben und nichts gemacht haben. Also das kann es ja nicht sein. Und in China ist es eben anders. Da sagt man, okay, vor 15 Jahren hat man sich gedacht, okay, was passiert im Automarkt? Wahrscheinlich Elektro. Was müssen wir machen, um den Markt zu gewinnen? In Elektromobilität investieren. Und dann hat man 15 Jahre lang extrem viel in Elektromobilität investiert, mit einem sehr langen Atem, und ist jetzt Marktführer mit 75% aller Elektroautos. Und das ist eben ein anderes Modell, ein Innovations-, ein Wirtschaftsförderungsmodell, das China da einfach knallhart durchgezogen hat.
Jetzt ist da so ein bisschen der Drops gelutscht, zumindest in manchen Teilen, also gerade bei der Solarindustrie, die haben die Chinesen in der Hand. Ist es nicht aus machtpolitischer Sicht dann auch nachvollziehbar, wenn einige europäische Staaten, aber auch die USA dann sagen, nee, Moment mal, dann sitzen wir jetzt lieber noch ein bisschen auf fossile, nutzen eben die alte Welt, in der wir noch die Macht in den Händen halten. Warum sollten wir das jetzt einfach so abgeben an die Chinesen für das hehre Ziel des Klimaschutzes, das ich jetzt mal hier kurz zurückstelle?
Ja, weil man dann ein totes Pferd reitet, ne? Also Verbrenner will einfach keiner mehr haben. Und der größte Absatzmarkt für deutsche Autos war immer China. Und da boomen die Elektroautos, fertig, weil sie besser sind, günstiger, schicker irgendwie. Und deswegen nützt es einfach nichts, rückwärts zu gehen, sondern wir müssen nach vorne gehen. Wir müssen, okay, was ist der nächste große Innovation und wie können wir da vorne dabei sein? Und einen Schritt rückwärts zu gehen, also mit rückwärtsgewandter Wirtschaftspolitik hat man noch nie Innovation gemacht oder irgendwas gewonnen. Das geht einfach gar nicht.
Das Argument ist aber ja immer, ja gut, wir müssen jetzt aber noch das Geld nutzen, was wir damit verdienen. Sie haben eben gesagt, 3 Milliarden am Tag, die ja vor allem in diesen Ländern verdient werden. Das müssen wir jetzt nehmen und nutzen, also auf gar keinen Fall jetzt unserer Wirtschaft schaden, um dann diese Transformation im Zweifel auch bezahlen zu können. Ist da was dran?
Ja, das finde ich auch ein merkwürdiges Argument. Die Industrie, die sich auf fossile Energien berufen hat, die hat ja extrem viele Gewinne gefahren und die Gewinne wurden dann jetzt privatisiert und jetzt, wo es klar ist, dass man jetzt ein Geschäftsmodell ändern muss, jetzt wirklich klar, ist ja eigentlich schon 20 Jahre klar, dass man es muss, aber jetzt ist es wirklich, muss man es machen, sonst wird es sehr schwierig. Und dann nach staatlicher Unterstützung zu rufen, das verstehe ich überhaupt nicht. Also das kann überhaupt nicht sein. Für mich ist das Gegenteil das Richtige. Wir müssten jetzt eigentlich mehr Klimaschutz machen. Also wir müssten das teuer machen, was wir nicht haben wollen, also Kohle, Öl und Gas in Europa, und mit den Einnahmen dann den Industrien helfen, die Transformation hinzubekommen und auch den Menschen zu helfen, die von besonders unter hohen Energiepreisen leiden, also eher die ärmere Bevölkerung. Und damit hätten wir eben, ja, da hätten wir für sozialen Zusammenhalt gesorgt, wir hätten die Wirtschaft auf Vordermann gebracht, wir hätten das Klima geschützt und hätten eben damit gezeigt, ja, mit die Demokratie kann dazu führen, dass es uns langfristig besser geht.
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Sie sagen, man muss den Menschen helfen. Bill Gates hat kurz vor der Klimakonferenz eine seiner berühmten und dann auch viel beachteten Notes veröffentlicht, in denen er im Grunde einen Schritt zurück macht. Jedenfalls wurde das von vielen so gelesen. Er galt ja als einer der wichtigsten Klimaschutzunterstützer, insbesondere eben in den USA, hat auch viele Gelder, private Gelder seiner Stiftung da reingesteckt. Und jetzt sagt er, wir haben uns vielleicht ein bisschen verrannt, wir haben zu sehr auf Emissionsminderungsziele geschaut, auf Zahlen, wir müssen wieder den Mensch in den Mittelpunkt stellen und gucken, dass es den Menschen besser geht. Darum geht es doch eigentlich beim Klimaschutz. Wie haben Sie diese, erstmal ganz so offen gefragt, wie haben Sie diese Notes von Bill Gates wahrgenommen? Welche Rolle spielen die vielleicht auch hier bei der Konferenz?
Ja, ich fand es schon sehr befremdlich, muss ich sagen, weil er gesagt hat, der Klimawandel bringt uns nicht um. Und das ist einfach falsch. Ja, also wenn wir so weitermachen wie bisher, dann landen wir bis Ende des Jahrhunderts bei 2,5 Grad Temperaturerhöhung. Das klingt wenig, aber das werden wir einfach als Gesellschaft überhaupt gar nicht aushalten. Ja,
das bringt uns um.
Das bringt uns um, genau. Also das hält die Gesellschaft nicht aus. Da wird es Überschwemmungen geben, die man nicht aushält. Da gibt es Dürreereignisse, da gibt es Ernteausfälle, da gibt es Migration, da gibt es Millionen Menschen, die ihren Wohnort verlassen müssen, weil der Meeresspiegel ansteigt. Das werden wir da wird es unsere Gesellschaft, so wie hier ist, nicht mehr geben. Das geht einfach gar nicht. Und das zu negieren, das finde ich sehr gefährlich. Der Punkt, dass wir uns um die Menschen kümmern müssen und gucken, dass es den Menschen besser geht, der ist extrem wichtig, ja, weil insbesondere in Demokratien, wenn die Menschen nicht merken, dass es ihnen besser geht, dann wollen sie irgendwas anderes. Ja, aber das heißt doch dann müssen wir die Klimapolitik richtig machen. Und das haben wir vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen falsch gemacht, dass wir vergessen haben, ja, dass sich die Menschen ändern müssen und dass wir die Menschen mitnehmen müssen. Und gerade auch diese soziale Frage haben wir in der Vergangenheit vielleicht oft vergessen. Und die muss man jetzt mit einbeziehen. Also Klimaschutzpolitik machen, Geld dadurch einnehmen und denen helfen, die darunter am meisten zu leiden haben. Und dann geht es den Leuten hinterher auch besser und dann unterstützen sie es auch und dann finden sie es auch gut. Eine Möglichkeit ist ja, das kann man jetzt schon machen, jeder kann sich jetzt beteiligen an Energiegenossenschaften zum Beispiel. Also einen Teil von einem Windrad kaufen sozusagen oder eine Solaranlage, einen Teil davon kaufen. Da gibt es Genossenschaften, da kann man für wenig Geld sofort anfangen, Teil der Energiewende zu sein. Und dann merkt man, wenn man das hat, das funktioniert, da kriege ich sogar was zurück für meine Investitionen. Das wären solche Möglichkeiten, um die Leute mitzunehmen.
Und warum, um nochmal kurz bei ihm zu bleiben, weil er natürlich einfach eine Figur ist, die unheimlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und wo sehr, sehr viele, auch insbesondere Investoren, drauf hören, was Bill Gates so sagt. Das hat durchaus dann, macht einen Unterschied in der Realpolitik. Deswegen die Frage, was könnte ihn dazu bewogen haben? Also es gibt natürlich den Verdacht, dass er sich dem US-Präsidenten irgendwie einschleimen wollte, könnte man jetzt mal ganz plump sagen. Andererseits gibt es natürlich auch ein paar Stimmen, die sagen, okay, 1,5 Grad ist jetzt eh gerissen. Er spricht ja von foreseeable future, also er sagt, das, was wir einschätzen können in der Zukunft, da wird es eben noch so sein, dass es genug Raum gibt, der bewohnbar ist. Also wenn man sich genau den Text nochmal anschaut und da steckt ja so ein bisschen die Hoffnung auch drin immer wieder im Text, dass es dann auch die entsprechenden Innovationen gibt, um besser sich anpassen zu können auf das, was alles dann noch so kommt. Was macht man jetzt aus diesem Paket? Da stecken ja schon ein paar Dinge drin, über die man diskutieren sollte.
Ja, das auf alle Fälle. Aber was ich so ein bisschen merkwürdig finde, ist es halt eine Person. Das ist gut eine der reichsten Personen der Welt, aber es ist halt eine Person mit einer Meinung, der einen Artikel geschrieben hat. Ja, kann man jetzt glauben, dass es so kommt oder nicht? Ja, das ist klar. Aber nochmal, das Anpassen geht einfach nicht. Ja, also wenn an einem Tag so viel Regen runterkommt wie sonst in einem ganzen Jahr, das hält einfach überhaupt kein Abwassersystem aus. Oder Windgeschwindigkeiten jetzt bei dem Sturm in Jamaika, 300 Stundenkilometer, da bleibt einfach überhaupt kein einziges Dach stehen. Das geht einfach gar nicht. Ja, also wenn man da sagt, okay, wir werden dann Technologien finden, dass wir uns dran anpassen können. Ja, aber nicht mehr in der Karibik. Ja, das geht dann einfach gar nicht mehr.
Und ist das jetzt aber eine Erzählung, die quasi beschreibt, wie jetzt die neue Anti-Klimaschutz-Koalition sich formiert und guckt, na gut, wir können den Klimawandel nicht mehr komplett negieren, das ist jetzt vorbei, verlangsamen wird auch schwierig, aber wir geben sozusagen auf und sagen, jetzt müssen wir uns nur noch anpassen. Glauben Sie, das ist die neue Strategie?
Ja, es gibt schon immer diese Stimmen, die sagen, ja, wir müssen uns anpassen, wir können nichts mehr tun. Aber auch das funktioniert ja gar nicht. Ja? Also wir müssen uns anpassen, weil es ist wärmer geworden und es wird weiter wärmer. Solange wir Kohle, Öl und Gas verbrennen, wird es wärmer. Ja? Erst wenn wir aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen, wird es nicht mehr wärmer. Dann wird es aber nicht kälter, sondern es bleibt so warm, so viel wärmer, wie es wärmer geworden ist. Also das heißt doch, wir müssen zwei Sachen machen. Wir müssen uns an die neuen Bedingungen anpassen, ja, und das wird schwer genug. Das sehen wir jetzt schon, dass es extrem schwierig wird. Und zweitens müssen wir trotzdem in jedem Fall raus aus Kohle, Öl und Gas. Denn erst wenn wir das schaffen, hört es auf, wärmer zu werden, hört es auf, schlimmer zu werden. Und je früher wir das schaffen, umso weniger schlimm ist es. Aber es wird schlimmer als jetzt. Und deswegen verstehe ich dieses Argument nicht, zu sagen, ja, dann jetzt Kopf in den Sand und dann passen wir uns eben an. Das geht einfach gar nicht, weil uns der Klimawandel einfach dann davonrennen wird.
Im besten Fall tut man natürlich beides, also anpassen und den Klimawandel so gut wie möglich einschränken. Darum geht es ja auch hier bei der Konferenz. Trotzdem sagen natürlich viele, gut, wir haben aber nicht Ressourcen für beides. Wir müssen uns so ein bisschen entscheiden. Und so ist es ja auch jetzt, wenn wir uns nochmal diese Konferenz, diese Verhandlungsstränge, am Endeffekt geht es ja auch darum, um Geld. Wer gibt wie viel? Und da gibt es dann verschiedene Töpfe. Das eine ist eben für wirklich die Treibhausgasminderung, was ja Ihre Professur auch ist. Und das andere ist in die Anpassungsgelder. Und gerade viele Entwicklungs- und Schwellenländer sagen, wir brauchen jetzt vor allem Anpassungsländer. Also die schauen viel mehr da drauf, weil die sagen, für Minderung, also bei uns ist der Klimawandel längst so schlimm und so drastisch angekommen. Wir können gerne drüber reden, aber wir machen sowieso kaum einen Unterschied, wenn man ehrlich ist, weil da der Ausstoß dann eben doch, wenn man nicht gerade ein Industrieland ist, dann doch vernachlässigbar teilweise ist. Das heißt, wie navigiert jetzt Europa, oder was würden Sie sagen aus wissenschaftlicher Sicht, wie müsste Europa da durchnavigieren, damit beides möglich ist, also wenn wir beschränkte Ressourcen haben?
Ja, also wir müssen erstmal feststellen, dass das jetzige Energiesystem ja extrem ineffizient ist. Wir hatten es ja schon, ne? Wir bezahlen extrem viel Geld, um fossile Energien zu importieren und haben dann die Schäden, die dadurch entstehen. Deswegen ist ein Energiesystem, das komplett auf Energieeffizienz und auf Erneuerbaren basiert, wenn wir erstmal da sind, ein günstigeres System als das auf fossilen Energien basiert. Ja, das haben wir natürlich viel zu tun, um da hinzukommen, müssen auch viel investieren. Aber wenn wir da sind, ist das günstiger als jetzt. Ja, weil das jetzige System extrem ineffizient ist. Das ist das eine. Und das andere ist, es wird immer nach viel Geld gerufen. Aber eigentlich ist sehr, sehr viel Geld im System, das nur in komplett die falsche Richtung läuft. Ja, also wir hatten es schon gesagt, die fossile Industrie macht 3 Milliarden Gewinn am Tag. Ja, wenn man die zum Beispiel besteuern würde, dann wäre da schon sehr, sehr viel Geld drin, mit dem man Anpassungsmaßnahmen finanzieren könnte. Dann in ungefähr derselben Größenordnung wären derzeit noch Subventionen gezahlt von Regierungen für fossile Energien. Auch extreme Mengen, 1 Billion im Jahr an fossilen Subventionen, überall. Also das ist auch Geld, das geht in komplett die falsche Richtung. Wenn wir damit aufhören würden und das Geld für Anpassung oder die Transformation nutzen würden, dann wäre da auch schon sehr viel geregelt. Also für mich ist die Frage nicht, ob wir genügend Geld haben oder nicht, sondern wofür wir es ausgeben. Und das müsste jetzt sich unbedingt ändern. Tut's aber nicht, weil es eben so, ja, starke Interessen gibt. Irgendjemand profitiert gerade von dem jetzigen System und die profitieren so sehr, dass sie alles dran setzen, damit sich hier überhaupt nichts ändert. Und das müssen wir irgendwie durchbrechen.
Dann kommen wir zum Schluss. Einmal noch vielleicht, um den Kreis zu schließen sogar. Wir haben begonnen mit dieser Pressekonferenz, bei der sich eben einige Staaten zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen jetzt konkret den Ausstieg aus den fossilen Energien hier voranbringen. Was glauben Sie, kann wirklich am Ende dieser Konferenz stehen an neuen Erkenntnissen beziehungsweise wirklich neuen Vorhaben und Plänen, um aus den fossilen Energien auszusteigen? Womit rechnen Sie?
Also eigentlich, wenn ich jetzt mal ganz idealistisch bin, dann müsste jetzt eigentlich diese Konferenz in einen ganz anderen Modus schalten, so in den Katastrophenmodus und sagen, hier, wir müssen jetzt endlich was komplett anders machen als vorher und das Unmögliche möglich machen. Ja, das ist eigentlich das, was jetzt passieren müsste. Passiert aber wahrscheinlich leider nicht. Also das ist jetzt auch nicht meine Erwartung, dass es passiert. Aber was ich mir schon wünschen würde und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man hier eben einen Fahrplan festlegt, aus den fossilen Energien auszusteigen. Und auch wenn man den Fahrplan nicht hier festlegt, sondern wenigstens dann Schritte macht, dass der festgelegt wird über die nächsten Jahre, das würde sehr helfen. Und das würde auch zeigen, dass es eben fast alle Länder, also ohne den USA, hinter dem regelbasierten Miteinander stehen und das Klimaproblem anerkennen und hier eben alle einen Schritt nach vorne machen wollen. Das wäre aus meiner Sicht sogar noch realistisch, das hier hinzubekommen. Das wird noch ein langer Weg, aber ein paar Tage haben wir ja noch.
Herr Höhne, vielen Dank für diesen Überblick über die 30. Klimakonferenz direkt aus Belém. Und wir würden durchaus gerne hier, also ich kann es zumindest über mich sagen, ich würde gerne hier bleiben, es ist sehr schön hier. Und ich hatte den Eindruck, Ihnen gefällt es auch.
Auf alle Fälle, ich würde auch gerne hier bleiben oder gerne wieder zurückkommen.
Ja. Sehr schön, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke auch.